wie wir mit Enttäuschungen umgehen können, wie wir damit leben, dass manche Dinge in unserem Leben nicht so sind, wie wir das gerne hätten oder wie wir uns das vorstellen würden. Genau. Und bin jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe mir heute mal gedacht, ich mache das mal ein bisschen anders und habe die Folien etwas mit weniger Text gemacht und habe hier noch extra was, aber ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Wie gehen wir damit um, mit Enttäuschungen, um uns und anderen gut zu tun? So, das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist das hier. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das mit Enttäuschungen zu tun hat. Das zeige ich euch deswegen, weil in Sprüche 18, Vers 19 was Interessantes steht. Ein Freund, den du enttäuscht hast, ist schwerer zurückzugewinnen als eine bewachte Festung. Wenn man sich entzweit, ist jede Tür verschlossen. Weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du jemanden enttäuscht hast oder dass du vielleicht auch von jemandem enttäuscht worden bist. In den Sprüchen steht, es ist schwieriger, da irgendwas zu machen, als eine bewachte Festung zu erobern. Und ich glaube schon, dass wir aufpassen sollten, dass wir andere Leute nicht enttäuschen, also dass wir einfach auf uns selber achten. Aber wir werden gleich noch sehen, dass es manchmal auch gar nicht an uns liegt oder dass wir da auch gar nicht schuld sind und dass wir vielleicht auch manchmal gar nichts machen können, andere zu enttäuschen oder eben nicht zu enttäuschen. Dann gibt es eine Geschichte, an die ich uns erinnern wollte, wo jemand von sich selber enttäuscht war. Erkennt ihr den wieder? Da ist links oben, das ist ein Hahn und das gibt uns den Hinweis, das ist Petrus. Petrus hatte vorher eine große Klappe, er hat gesagt, Jesus, wenn alle dich verlassen und wenn alle an dir irre werden, aber ich werde es nicht tun. Ich bin bereit, mir zu sterben. Und bei der nächstbesten Gelegenheit sagt er, wie Jesus, den kenne ich gar nicht, was soll das und überhaupt. Und hat Jesus dreimal verleugnet. Und Jesus hat ihm das vorher gesagt. Jesus hat gesagt, Petrus, bevor der Hahn heute Nacht kräht, da wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus hat gesagt, niemals. Und kaum hat er das dritte Mal Jesus verleugnet, kräht dieser Hahn. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Also, ich weiß nicht, wie er den Petrus einschätzt, aber der Petrus, der war schon ein Haudegen. Der hat dieses Schwert gezogen, als die Soldaten gekommen sind. Das war keiner, der so nah am Wasser gebaut war, würde ich jetzt mal sagen. Und trotzdem, der war so enttäuscht von sich selber, dass er gesagt hat, jetzt habe ich mir so hohe Ziele gesteckt und ich habe es nicht gepackt. Ich bin echt enttäuscht von mir. Und da gibt es noch eine dritte Bibelstelle, die ich euch zeigen würde, wo wir von Gott enttäuscht sein können. Psalm 73 von Asaph, ein Psalm. Lohnt sich ganz zu lesen. Ich habe jetzt mal die ersten drei Verse. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm ganz vertrauen. Tolles Statement, das kann niemand bestreiten. Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt, fast hätte ich den Glauben aufgegeben. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen, ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Und da führt er das so ein bisschen aus, was er immer so zu leiden hat und was bei ihm einfach nicht richtig läuft. Und wo er mit Gott eigentlich sauer war, weil er gesagt hat, was soll das? Ist es denn vollkommen umsonst, dass ich dir diene? Und so können wir auch manchmal von Gott enttäuscht sein. Es gibt Menschen, die sagen, Gott hat mich noch nie enttäuscht. Den Satz würde ich so nicht sagen. Also vielleicht schockiert euch das jetzt, aber mich hat Gott schon öfters enttäuscht. Aber nicht in dem Sinn, dass Gott mich verlassen hätte oder dass Gott irgendwie nicht zu seinen Versprechen gestanden wäre. Sondern in dem Wort Enttäuschung, da wird man nachher noch ein bisschen ausführlicher drauf kommen, da steckt das Wort Täuschung drin. Wenn ich falsche Dinge erwarte, dann werde ich enttäuscht. Und da kann Gott nichts dafür, sondern da bin ich verantwortlich mit den Erwartungen, die ich an ihn habe. Und ich bin schon enttäuscht worden, weil ich einer Täuschung aufgesessen bin und Gott hat mir diese Täuschung weggenommen. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, Enttäuschungen sind nicht notwendigerweise so etwas total Negatives, sondern Enttäuschungen können manchmal auch ganz heilsam sein. Aber wir müssen richtig damit umgehen. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Bild für Enttäuschungen bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist ein Fenster. Und jemand hat mal gesagt, Enttäuschungen sind wie Staub auf dem Fenster unserer Seele. Weißt ihr, wie euch das Fenster gefällt? Also man sieht dahinter jetzt eigentlich nichts mehr. Ist dann ja entsprechend fotografiert mit Gegenlicht. Aber wenn ihr in ein Haus kommt, wo die Fenster schon lange nicht mehr geputzt waren und die Fenster sind trübe, da kommt nicht mehr viel Licht rein. Oder vielleicht kennt ihr das mit den Vorhängen. Ich erinnere mich noch, dass ich mal in ein Zimmer reingekommen bin, ich weiß nicht, ob es bei meinem Bruder war oder bei mir. Und dann dachte ich mir, was ist denn hier passiert? Ist irgendwie so hell. Und dann wurden die Vorhänge gewaschen. Und plötzlich war es wieder hell in dem Zimmer. Und so ist da auch. Also wenn Enttäuschungen da sind, das kann einfach so eine trübe Stimmung erzeugen in uns. Und das kann etliche Dinge bewirken. Ich habe so ein paar Dinge mitgebracht, die aus Enttäuschungen wachsen können. Auf diesem Nährboden, auf diesem Staub sozusagen, der sich da auf das Fenster unserer Seele legt, da können Aggressionen wachsen. Wir werden aggressiv. Wir werden aggressiver, als es eigentlich die Situation vielleicht normal wäre oder so. Wut und Rache. Weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr von Menschen, wo ihr enttäuscht seid, dass ihr auf die wütend seid, dass ihr euch rächen möchtet. Bei vielen Menschen ist Bitterkeit so ein Punkt, wo sie sagen, okay, ich lasse da nichts mehr an mich ran, ich werde innerlich bitter, ich würde sagen, ungenießbar. Ich denke, jeder von uns kennt solche Menschen, die so eine Bitterkeit mit haben und wo die Bibel sagt, was eine Wurzel ist, was alles vergiftet. Wir haben Vorbehalte gegen Menschen, wir können denen nicht mehr frei gegenübertreten. Ablehnung, wir lehnen Menschen ab, weil sie uns enttäuscht haben. Oder wir lehnen Menschen ab, weil uns andere Menschen enttäuscht haben. Wir können uns nicht mehr auf echte Beziehungen einlassen. Wir ziehen uns zurück und verachten andere Leute, weil wir besser sind als die, weil wie auch immer das dann funktioniert. Manchmal Resignation, so hat alles keinen Sinn, kriegen wir sowieso nicht hin. Oder Unglaube. Ich zweifle an allem. Wenn Gott hat mein Gebet damals nicht erhört, das bete ich gar nicht mehr, das hat sowieso keinen Sinn. Dinge in sich hineinfressen, nicht mehr rauslassen, alles einfach in sich reinfressen und letztendlich auch selber darunter leiden. Oder ich versuche Menschen zu manipulieren. Also du musst jetzt was gut machen. Du bist bei mir in der Schuld. Und bevor ich mit dir wieder normal umgehe, musst du erstmal verschiedene Dinge machen. Wenn ich euch das jetzt so zeige, dann seht ihr vermutlich alle, dass diese Punkte, die ich hier aufgezeigt habe, alles Dinge sind, die wir nicht haben wollen. Also niemand von uns will bitter sein, will wütend sein, will Rachegelüste in seinem Leben haben oder ungläubig sein, resigniert. Oder andere Leute manipulieren oder so. Das heißt, die Früchte, die erkennen wir sehr gut. Aber die Blüten, die Früchte, das, was oben rauskommt, das erkennen wir. Und das wollen wir auch nicht haben. Aber um was es mir geht, das sind die Wurzeln. Wer weiß, was es für eine Pflanze ist? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt mir jetzt alles sagen, aber das Problem ist nicht die Blume. Also natürlich, die Blume ist auch das Problem, aber das Problem sind die Wurzeln. Wir können oben, habt ihr schon mal versucht, Löwenzähne aus eurem Garten rauszukriegen? Du kannst oben die Löwenzähne immer schön abschneiden. Das hilft gar nichts. Weil die Wurzel bleibt drin und aus der Wurzel kommt immer wieder was raus. Und solange wir diese Enttäuschungen, diesen Staub, diesen Nährboden für diese Dinge, die ich vorher gezeigt habe, solange wir die nicht wegkriegen, wird das Zeug, das Unkraut immer wieder wachsen. Und diese Enttäuschungen, die blockieren dann auch unser geistliches Wachstum, unser geistliches Vorankommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir anfangen, mit den Enttäuschungen, die wir in unserem Leben haben, umzugehen. So, Quellen der Enttäuschung. Möchte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Wir werden da relativ zügig drüber gehen, weil wir schon relativ spät dran sind. Nicht erfüllte Erwartungen, habe ich schon gesagt. Ich erwarte irgendwelche Dinge und die sind nicht eingetreten. Ob es von anderen Menschen sind, ob es von mir selber ist oder von Gott. Ich habe Erwartungen und diese Erwartungen treten nicht ein, dann bin ich enttäuscht. Das sind oft Leute, die mir nahe stehen. Also ich selber stehe mir ziemlich nahe. Deswegen bin ich natürlich von mir auch enttäuscht gegebenenfalls. Oder unser Ehepartner. Ganz, ganz häufig sind wir enttäuscht vom Ehepartner oder vom Pastor. Weiß nicht, ob euch der nahe steht, aber von dem wird man es eben nicht erwarten. An dem hat man vielleicht auch besonders hohe Erwartungen. Oder ein Präsidentschaftskandidat, irgendwie sowas in der Art. Eltern können uns richtig enttäuschen, weil Eltern stehen uns nahe, Geschwister, Freunde. Ja, das sind Menschen, von denen wir richtig enttäuscht sein können. Und jetzt habe ich oben geschrieben, nicht erfüllte Erwartungen, das ist die eine Sache, aber jetzt komme ich noch auf den Punkt zurück, falsche Erwartungen. Wenn ich Dinge erwarte, die der andere gar nicht leisten kann, ich glaube persönlich, dass ein Teil der Probleme, die wir in unseren Ehen heute sehen, daran liegt, dass wir erwarten, dass unser Partner uns glücklich macht. Dass unser Partner dieses Loch in unserer Seele stopft, wo wir einfach merken, mir fehlt da was, ich brauche da Erfüllung. Und dann hoffen wir, dass der Partner, den wir da heiraten, dass der dieses Loch stopft. Aber das Problem ist, dass das Vakuum in unserer Seele von einem Menschen nicht gestopft werden kann. Weil Sie werden diesen Satz von Blaise Pascal erkennt, der eben genau auf diesen Punkt eingeht. Und er sagt, dieses Loch, dieses Vakuum in unserer Seele, das kann eigentlich nur Gott stopfen. Und wenn wir erwarten, dass ein Mensch das tut, wenn wir erwarten, dass unser Ehepartner uns glücklich macht, dann werden wir langfristig eine gute Chance haben, enttäuscht zu sein. Denn unser Ehepartner kann das, was wir eigentlich wollen, nicht leisten. Das ist etwas, wo wir unmenschliche, unrealistische, falsche Erwartungen an jemanden stellen. Und damit ist die Enttäuschung eigentlich vorprogrammiert. Und das ist der Grund, weshalb Gott eigentlich auch das gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jetzt sagt ihr vielleicht, aber es hat damit nichts zu tun. Aber das ist genau der Punkt, wo wir für uns selber sagen müssen, wir setzen unser Vertrauen, wir setzen unsere Erwartung eben für solche Dinge so. Glücklich sein, innere Erfüllung und so. Wir setzen das nicht in Menschen, wir setzen das nicht in irgendwelche Aktivitäten, die wir machen können. Was weiß ich, bei Jochen Schweizer oder sonst irgendwie oder Urlaube oder so, sondern wir wissen, dass die eigentliche Erfüllung für unsere Seele nur von Gott kommen kann und setzen ihn dorthin, wo er hingehört, nämlich auf den Thron, dass er Gott ist. Der Petrus schreibt, seid bereit und stellt euch ganz und gar auf dieses Ziel ein, nämlich der zukünftigen Welt. Lasst euch nichts vormachen. Seid nüchtern und richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus als der Herr der Welt wiederkommt. 1. Petrus 1, 13. Richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit. Wir wollen unsere Hoffnung nicht auf die nächste Bundesregierung setzen oder auf den Partner oder auf unseren Arbeitgeber, auf unser Bankkonto. Wenn das mal richtig gefüllt ist, dann werde ich zufrieden sein. Sondern wir erwarten die Hoffnung aus Gottes Barmherzigkeit. Und ich habe so ein bisschen denken müssen an die Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren, als Jesus auferstanden war. Und wie Jesus sich, weiß ich, ob ihr diese Geschichte kennt, aber ich denke, die meisten von uns haben die schon gelesen, wo so zwei Jünger unterwegs sind, Jesus als der Auferstandene gesellt sich so ein bisschen zu ihnen, fragt, ob er mitgehen darf ein Stück. Und dann unterhalten die sich da und er sagt, über was redet ihr eigentlich? Und dann sagen die, Mensch, bist du der Einzige, der das nicht mitbekommen hat? Da war einer und der hat geredet von Gott und wir waren total begeistert und dann haben die den ans Kreuz geschlagen. Und wir haben doch gedacht, er wäre der Messias. Und die waren total enttäuscht. Hat Gott sie enttäuscht? Wenn du so willst, ja, natürlich hat Gott sie enttäuscht, weil sie hatten sich getäuscht. Sie hatten gedacht, der Messias wird das Reich aufrichten, wird Israel wiederherstellen, wird die Römer aus dem Land schmeißen und so. Und jetzt ist Jesus gestorben. Und damit war für sie alles aus. Und Jesus hat ihnen gezeigt, Leute, ihr seid vollkommen auf dem falschen Dampfer, ihr hattet vollkommen falsche Erwartungen. Das war überhaupt nicht der Plan. Der Plan war, dass der Messias für eure Sünden stirbt. Und dass er euch mit Gott versöhnt. Und genau das ist passiert. Ihr habt keinen Grund, enttäuscht zu sein. Ihr habt Grund, euch zu freuen, weil Gott seinen Plan verwirklicht hat. Und ich glaube, dass wir uns diese Begebenheit mit den Emmaus-Jüngern immer mal wieder so ins Gedächtnis rufen müssen, um wieder dran zu kommen, wo wir sagen, ja, stimmt, ich muss mich vielleicht ein bisschen mehr auf das einschießen, wie Gott die Dinge sieht. unerhörte Gebete. Also nicht unerhört, sondern nicht erhörte Gebete. Genau, was machen wir jetzt, wenn wir enttäuscht sind? Das Interessante ist, wo ich finde in dieser Geschichte von Emmaus, dass der richtige Umgang mit der Enttäuschung eigentlich damit anfängt, dass die beiden das nicht für sich behalten haben. So dieses in sich reinfressen, dieses bitter werden, dieses sich zurückziehen und abkapseln ist ein ganz, ganz schlechter Weg, um in Enttäuschung umzugehen. Es ist gut, wenn wir über Enttäuschung reden. Wir können mit Gott darüber reden, wir können mit Geschwistern darüber reden. Natürlich aufpassen, dass man sich nicht in so eine Abwärtsspirale begibt und dass man nur noch von negativen Dingen redet, aber dass wir die Dinge aussprechen, dass wir uns die mal klar machen, dass wir mal darüber reden, warum sind wir eigentlich enttäuscht. Und meine Erfahrung ist, schon indem ich das ausspreche, indem ich das formuliere, wird mir oft klar, naja, aber auf der anderen Seite sehe ich ja schon, was weiß ich, dass ich falsche Erwartungen hatte oder ich sehe, warum der andere vielleicht so reagiert hat oder wie auch immer. Das kann schon mal helfen. Und dann habe ich eben auch die Möglichkeit, dass der, der mir gegenüber ist oder dass Gott als mein Gegenüber meine falschen Gedanken korrigiert. Oder vielleicht waren es auch richtige Erwartungen. Vielleicht habe ich erwartet, dass, keine Ahnung, dass mein Partner mir treu ist. Und jetzt war es nicht, jetzt bin ich enttäuscht. Es hatte nichts damit zu tun, dass ich falsche Erwartungen hatte. Aber jetzt habe ich eine Haltung, die in meinem Herzen ist, die Probleme macht in dieser Beziehung. Und da ist es hilfreich, wenn mir jemand Bestätigung gibt und mir sagt, du, ich denke, das wäre jetzt gut, eben zu vergeben, auf den anderen wieder zuzugehen oder eben diese falschen Gedanken aufzudecken. Was auch immer, dass wir an dem Punkt einfach auch Korrektur annehmen. Macht im Übrigen auch Jesus. Der hört denen zu und korrigiert anschließend, wo sie falsch denken. Ein dritter Punkt ist der, dass Jesus schon irgendwie ein bisschen über diesen Enttäuschungen steht und über diesen Zweifeln steht, aber auf der anderen Seite kann Jesus das auch verstehen. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen, wo sich in der Ewigkeit irgendwelche Leute treffen und dann regen die sich darüber auf, wie böse Gott war und dass Gott dieses Leid alles angeschaut hat und wo war Gott damals bei mir in Auschwitz und keine Ahnung, und der eine ist bestohlen worden oder vergewaltigt oder sonst irgendwas, und dann kommt immer, ja, und Gott, der sitzt da oben auf seiner Wolke und lässt sich's gut gehen. Und dann sind die Leute an dem Punkt, wo sie sagen, wir müssen Gott bestrafen. Und wir bestrafen Gott jetzt und wir verurteilen ihn dazu, auch mal in dieser Welt zu leben und auch mal mitzumachen, was es heißt, als Mensch die ganze schlechten Dinge zu erleben. Da braucht man jetzt ja nichts mehr dazu zu sagen. Ich denke, es ist uns allen klar, um was es rausgeht. Gott kann uns verstehen. Er hat auf dieser Welt gelebt. Glaubt ihr, dass Jesus enttäuscht war vom Petrus? Dass er enttäuscht war vom Judas? Dass er enttäuscht war von den Pharisäern? Dass er enttäuscht war von dem Volk, was geschrien hat, kreuzige ihn? Jesus hatte so viel Grund, enttäuscht zu sein. Und er kann das nachvollziehen, wie das ist. Und wenn du mit ihm darüber redest, dann redest du nicht mit einem, der das nicht erlebt hat. Sondern du redest mit einem, der total gut verstehen kann, wie man sich da fühlt. Wir sind dann oft an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt weglaufen, Gemeinde wechseln, bin enttäuscht von meiner Gemeinde, gehe jetzt da, ich bin enttäuscht von meinem Ehepartner, ich lasse mich scheiden, ich bin enttäuscht von wem auch immer, ich ziehe mich zurück, ich beende diese Beziehung, ich habe keine Lust mehr, ich habe die Schnauze voll. Manchmal, es mag sein, gibt es in besonderen Situationen vielleicht auch einen Grund, weshalb es auch mal richtig ist, sich von einer Beziehung zurückzuziehen, eine Beziehung zu beenden. Das möchte ich da gar nicht verneinen oder auch die Gemeinde zu wechseln. Aber dafür kann es gute Gründe geben. Aber grundsätzlich finde ich, dass wir uns so eine Haltung angewöhnen sollten, wo wir nicht vor jeder Schwierigkeit sofort weglaufen. Auch das ist so ein bisschen modern. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir bekommen das gerade so ein bisschen mit, weil wir uns im Zuge von unserem Dienst, aber auch was ist hier jetzt mit dem Mutter-Kind-Kreis, sind wir auch immer wieder an dem Thema dran und unterhalten uns alle darüber. Und ich in der Schule, wo wir einfach so gesellschaftliche Entwicklungen mitbekommen, wo wir feststellen, dass Eltern heute ihren Kindern nichts mehr zumuten. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber wir stellen einfach fest, Kinder werden zum Beispiel mit dem Auto am besten vor die Schulhaustür gefahren, damit die auch ja nicht laufen müssen. Wir versuchen unsere Kinder vor allem zu bewahren. Kinder müssen auch nicht mehr mithelfen im Haushalt. Kürzlich haben wir so ein Beispiel gehabt, ein Kind bekommt was zum Geburtstag geschenkt und damit das Geschwisterchen nicht enttäuscht ist, dass es nichts bekommt, bekommt das Geschwisterchen auch was geschenkt. Und ähnliche Geschichten. Oder das Kind macht irgendwas kaputt von seinen Spielsachen und damit das Kind nicht heult, wird sofort was Neues gekauft. Mit dem Effekt, dass Kinder heute, man sagt, keine Frustrationstoleranz mehr haben. Also wir erziehen eine Generation, vielleicht sind wir selber schon in dieser Generation, die unglaubliche Probleme damit hat, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir das wollen. So das Kind, was sich an der Supermarktkasse auf den Boden wirft und schreit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe kürzlich von einem Vater gehört, der hat gesagt, er hat sich daneben gelegen, hat auch gestrampelt und geschrien. Man macht sich zum Affen, aber er hat gesagt, es war extrem wirksam. Der Schreianfall seines Sohnes war sofort beendet. Und ich glaube einfach, dass wir wieder anfangen müssen, damit zu leben, dass die Dinge in unserem Leben manchmal nicht so sind, wie wir das gerne hätten. Und wir können nicht immer weglaufen. Wir können nicht immer den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich will das so nicht, ich gehe jetzt weg und ich suche mir was anderes. Ich habe vor vielen, vielen Jahren ein Partnerschaftsseminar gehört von einem Bruder, den ich in der Zwischenzeit aus den Augen verloren habe, der auch zwischenzeitlich in der Mission war. Und der hat damals gesagt, wenn du dich von deinem Partner trennen willst, dann denk immer dran, es kommt nichts Besseres, es kommt nur was anderes. Und letztendlich nimmst du einen Teil der Probleme mit, das bist nämlich du. Von daher einfach dranbleiben, ausharren, sagt die Bibel, bleib da drunter, vertrau darauf, dass Gott dir da durchhilft. Und dass er dir die Kraft schenkt. Wie gesagt, es gibt Situationen, wo es manchmal auch nötig ist, sich zu trennen oder aus Situationen wegzugehen, was zu verändern. Das möchte ich damit nicht gesagt haben. So, letzte Folie, praktische Tipps. Das ist immer ganz wichtig, dass wir das umsetzen können. So, das Erste wäre für mich, dass ich mir mal selber klar mache, ich bin enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein dumpfes Gefühl, weiß auch nicht genau, irgendwie bin dem Bruder, der Schwester, dem Ehepartner, dem wer immer mich da enttäuscht hat oder Gott gegenüber, ich bin nicht mehr frei. Ich bin nicht mehr, ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie das, ja, seltsam halt. Mal darüber nachzudenken, woran liegt das? Hatte ich Erwartungen, sind die enttäuscht worden, was ist da schiefgegangen? Mir das einfach mal klar zu machen, auch vor Gott mir klar zu machen, was ist da los? Und es dann eben auch klar zu benennen. Und zu sagen, okay, wir müssen darüber gegebenenfalls auch reden. Oder ich muss mit jemandem austauschen, ob ich da was falsch mache. Da muss ich auch mal prüfen, waren meine Erwartungen eigentlich richtig? Bin ich vielleicht deswegen enttäuscht, weil ich vom anderen was erwartet habe, was der gar nicht leisten kann? Und dann kann ich nicht erwarten, dass sich der andere bei mir entschuldigt oder dass der andere sich richtig verhält, sondern dann muss ich an meinen eigenen Erwartungen was ändern. Dritter Punkt. Loslassen und vergeben, da haben wir diese Tage schon einiges gehört. Das werde ich jetzt nicht mehr so genau ausführen, aber ihr könnt es nachhören. Ihr könnt entweder im Internet die Predigten von Matthias hören oder ihr könnt nachher zum Manni gehen. Der hat schon CDs gemacht, manche haben auch schon bestellt, das ist ganz klasse. Wenn ihr welche wollt, kommt zu ihm, der kann das relativ zügig tun. Vergeben. Genau, ihr habt den Satz von mir schon oft gehört, das ist das Einzige, was ich noch dazu sage. Vergeben heißt, einen Gefangenen loszulassen und festzustellen, dass man selber der Gefangene war. Genau. Dann Jesu Dienst empfangen. Lasst, wenn ihr in so einer Enttäuschung drin seid, lasst uns von Jesus dienen. Empfangt Heilung von ihm für eure verletzte Seele. Jesus kann auch Seelen heilen, nicht nur Körper. Empfangt Reinigung, dort wo ihr Reinigung braucht. Wie gesagt, manchmal ist nicht der andere schuld, manchmal bin ich schuld. Manchmal habe ich anschließend Schuld auf mich geladen, indem ich bitter war, indem ich mich dem anderen gegenüber falsch verhalten habe, indem ich ja, mich selber einfach falsch verhalten habe. Und dann Ausfüllen meiner Bedürfnisse. Wenn ich von meinem Partner zum Beispiel erwartet habe, dass der mich glücklich macht, dass er mich ausfüllt oder sie mich ausfüllt, dass ich dann sage, Jesus, füll du mich aus. Wir singen das immer so schön in diesen Chorussen. Du bist alles, was ich brauche. Ah, Jesus, nur du. und was will ich mehr auf dieser Welt und keine Ahnung was alles. Und Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank für die, die die älteren Lieder noch kennen. Aber in der Praxis sieht es doch anders aus oft. In der Praxis erwarten wir eben nicht alles von Jesus. In der Praxis ist uns sehr, sehr wichtig, wie wir hier auf Erden leben. Und da fällt es uns auch ganz, ganz schwer, auf manche Dinge zu verzichten. Zum Beispiel aufs Essen. Unsere Fastenliste möchte ich bloß ganz kurz dran erinnern. Das ist was, denke ich, da haben wir schon ein Wachstumspotenzial. Aber Gott möchte unsere Bedürfnisse ausfüllen. Gut, vielleicht nicht gerade das Bedürfnis nach Nahrung. Das habe ich jetzt eigentlich noch selten erlebt. Also wenn ich gefastet habe, hatte ich eigentlich schon immer Hunger. Aber das ist, glaube ich, auch gut so. Genau, und dann auf den letzten Sonntag nochmal einzugehen, meine Gedanken zu ordnen. Auch das finde ich einen wichtigen Punkt. Erstens rückblickend zu sagen, ich gucke, dass das, was da war, dass das in Ordnung kommt, dass ich meine Gedanken da auf die richtige Spur bringe, aber auch vorbereiten auf das, was kommen wird. Und wenn du das letzte Mal nicht da warst, ohne jetzt Schleichwerbung für meine eigenen Predigten zu betreiben, aber ich denke, die Predigt kann ganz hilfreich sein, manche haben mir das auch schon gesagt, so hör dir das einfach nochmal an, wie wir mit unseren Gedanken umgehen können, dass wir mit unseren Gedanken umgehen können, dass wir unseren Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern dass wir da sehr wohl ordnend eingreifen können. Gut, ich glaube, einen haben wir noch. Genau, im Glauben weitergehen. Und dann lasst uns vorwärts gehen. Lasst uns, so wie ich lese es nochmal vor, 1. Petrus 1, Vers 13, darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf dieses Ziel ein. Lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern, richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus als der Herr wiederkommt. Vielleicht denkt ihr auch an die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums weiterzugeben. Wenn wir diese Schuhe an den Füßen haben, wenn wir uns ausrichten und im Glauben weitergehen, dann werden wir auch mit Enttäuschungen besser umgehen können. Ja, so, das war jetzt schnell und kurz und kompakt. Ich hoffe, dass du ein bisschen was für dich behalten konntest. Ansonsten wird die Predigt demnächst online gehen und dann kannst du da nochmal hören oder du kannst zu Manfred gehen und auch die auf CD bekommen. Und dann kannst du nochmal nachhören. Vielleicht war es aber bloß ein Punkt. Also ich finde es immer total interessant. Ich habe eine junge Frau getroffen, die vor vielen, vielen Jahren mit mir auf einer Tagung war, auf einer Jugendleitertagung. Und das war so mein erstes Referat, was ich so in einem überregionalen Rahmen halten durfte. Und dann habe ich die, keine Ahnung, 10 Jahre oder sowas später, habe ich sie irgendwo auf dem Bahnhof getroffen. Und großes Hallo und Begrüßung. Und dann hat sie gesagt, Wolfgang, ich weiß noch alle 4 Punkte von deiner Predigt. Das waren zack, 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 zack. Und ich habe mir gedacht, okay, schön, dass du das noch weißt. Ich habe keine Ahnung mehr. Also du musst nicht alle Punkte dieser Predigt hier merken, aber vielleicht war ein Punkt dabei, wo du sagst, da hat Gott zu mir gesprochen. Da hat sein Geist in mir so eine Resonanz geschenkt und da bin ich dran und das ist für mich jetzt wichtig. Dann setz das um, mach das und lass dir von Gott an dem Punkt helfen.